ARD.
Pflege. Ein Thema, das erstmal eher unsexy klingt, uns aber alle irgendwann irgendwie betrifft. Entweder, weil wir selber vielleicht irgendwann gepflegt werden müssen oder uns auch um jemanden in der Familie kümmern. In meiner Familie zum Beispiel geht es genau gerade darum, wie wir es am besten machen mit meinem Opa und auch machen können, ehrlich gesagt. Weil das Thema Pflege ist nicht nur sehr emotional, es gibt auch super viele Fragen, die aufkommen, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Eine ganz essentielle zum Beispiel, können wir uns gute Pflege in Zukunft überhaupt noch leisten? Eine Studie vom VDEK, vom Verband der Ersatzkassen, zeigt, Pflegebedürftige zahlen im Heim im Schnitt zum ersten Mal mehr als 3.000 Euro im Monat. Die neue Gesundheitsministerin sagt, Pflege dürfe kein Armutsrisiko werden. Die Politik hat das Problem also erkannt, heißt aber noch lange nicht, dass es auch gelöst wird. Und unter anderem darum geht's jetzt. Ihr seid beim Berlin Code. Mein Name ist Sally Kaya. Ich vertrete Linda Zawakis. So lange gibt es die Folge am Montag und wir zeichnen jetzt auch am Montagnachmittag auf. Mit dabei heute die beiden Korrespondentinnen Birte Sönnigsen und Nadine Bader, Expertinnen im Thema Gesundheit und Pflege. Schön, dass ihr da seid. Hallo Birte.
Hi.
Hallo Nadine.
Hallo.
Lasst uns gerne mal das Thema bitte so besprechen, sodass man hinterher nicht mehr so super viele Fragezeichen im Kopf hat. Die erste Frage, eine ganz wichtige Frage, eigentlich eine, die man sich immer zuerst stellt, wenn es ums Thema Pflege geht. Warum ist die so teuer? Warum müssen Pflegebedürftige so viel selbst zahlen, Birte?
Ja, wenn wir uns die Kosten fürs Pflegeheim angucken und dass die in den letzten Jahren so gestiegen sind, dann hat das auch was damit zu tun, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden, häufiger tarifähnlich. Und das ist ja auch genau das, was viele von uns wollen, die ja sagen, hey, Pflegekräfte, die machen so einen wichtigen Job, die sollen auch gut bezahlt werden. Werden sie jetzt also besser bezahlt? Das kostet aber natürlich Geld. In den Pflegeeinrichtungen machen nämlich die Löhne einen Großteil der Kosten aus. Also Fachleute sprechen da zum Teil von 70-80%, die eben Lohnkosten sind. Hinzu kommt was, was wir alle gemerkt haben in den letzten Jahren. Lebensmittelpreise sind gestiegen, Energiekosten sind gestiegen. Das schlägt sich dann auch in den Pflegeheimen nieder. Und wenn wir uns jetzt angucken, es gibt ja die Pflegeversicherung, die soll helfen, aber die ist auch wirklich nur als so eine Art Teilkaskoversicherung gedacht. Also es ist nie geplant gewesen, dass die wirklich alle Kosten übernimmt.
Die Pflegeversicherung, die du gerade angesprochen hast, Birte, die hat ja jeder, ne? Das ist wichtig zu wissen. Aber wie setzen sich denn so Kosten dann für die Pflege zusammen, Nadine?
Ja, also die Kosten fürs Pflegeheim, da kommen zum einen natürlich mal die Pflegekosten. Das kann man sich ja auch vorstellen. Also Hilfe beim Waschen, beim Kämmen, Essen eingeben, beim zur Toilette gehen. Da übernimmt die Pflegeversicherung einen Teil der Kosten. Pflegekräfte machen natürlich noch viel mehr. Die helfen ja auch, wenn der Verband gewechselt werden muss, schauen, dass die richtigen Medikamente eingenommen werden. Solche Dinge, all das zahlt die Krankenversicherung. Das spielt keine Rolle.
Aber, Achtung, kompliziert.
Genau,
ne?
Kompliziert. Mhm. Birte hat ja gesagt, es gibt noch viel mehr Kosten, die im Pflegeheim anfallen. Also einmal ganz klassisch die Unterkunft, also wie so eine Art Miete. Dann das Geld für Essen und Trinken, Strom, Heizung, Müllentsorgung. All das muss im Pflegeheim ja auch bezahlt werden. Und all das landet auf der Rechnung der Pflegebedürftigen. Da übernimmt die Pflegeversicherung nichts.
Ja, das finde ich noch nachvollziehbar. Dann ist da aber auch ein Block von Kosten drauf. Und das ist auch gestiegen in den letzten Jahren letztendlich. Sowas wie Investitionskosten. Erstmal großes Fragezeichen. Was soll das denn jetzt sein? Wenn ein Heim umgebaut wird zum Beispiel, da wird irgendwas renoviert oder so, dann dürfen die Heime diese Kosten auch einfach weitergeben an die Pflegebedürftigen. Daran beteiligt sich die Pflegeversicherung auch nicht. Ist was, was dann Pflegebedürftige selber bezahlen müssen. Noch ein Punkt, der auch auf diesen Rechnungen landen kann, sind Ausbildungskosten. Für neue Pflegekräfte. Also das kostet ja, Pflegekräfte auszubilden. Auch das darf an Pflegebedürftige weitergegeben werden. Also da steht am Ende eine ganze Menge auf diesen Rechnungen und am Ende sind das dann inzwischen ganz schön hohe Beträge, die da rauskommen.
Ich habe euch ja gerade erzählt, wir beschäftigen uns auch ein bisschen in der Familie damit. Jetzt habe ich aber auch schon von anderen Menschen gehört, ja, nee, wir hatten eigentlich gar keine Probleme, irgendwie da Pflege zu finden oder hä, so teuer ist es doch gar nicht. Gibt es regionale Unterschiede, bitte?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also wir sprechen ja jetzt erstmal von Menschen, die im Pflegeheim gepflegt werden und da sind die Unterschiede durchaus groß. Jetzt hast du ja die Studie angesprochen, dass zum ersten Mal bundesweit im Schnitt mehr als 3.000 Euro dazu gezahlt werden muss. Wenn wir uns dann aber die einzelnen Bundesländer angucken, am wenigsten muss man im Schnitt dazu zahlen in Sachsen-Anhalt. Da sind es 2.600 Euro, immer noch viel Geld. In Bremen, da sind die Kosten aber am höchsten mit 3.450 Euro pro Monat im Schnitt, die dazu gezahlt werden müssen von den Pflegebedürftigen. Und warum das so unterschiedlich ist. Das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Wir haben ja schon zum Beispiel über diese Investitionskosten gesprochen. Also wenn jetzt ein Pflegeheim renoviert wird, ne, wie viel Kosten da weitergegeben werden. Da sollen sich eigentlich auch die Bundesländer dran beteiligen. Also dass das nicht alles an die Pflegebedürftigen direkt weitergegeben wird. Das ist aber unterschiedlich. Da sagt jetzt das eine Bundesland, ja, wir geben da so und so viel Geld rein. Ein anderes Bundesland gibt nicht so viel Geld da rein. Also das ist schon mal ein Unterschied. Dann ein zweiter Unterschied ist, es gibt Empfehlungen und Mindestvorgaben, wie viele Pflegekräfte in so einem Pflegeheim sein müssen. Aber auch da gibt es keine einheitlichen Vorgaben. Das heißt, in manchen Bundesländern sind da vielleicht ganz viele Pflegekräfte, in den anderen Bundesländern vielleicht ein bisschen weniger.
Ist natürlich auch verrückt. Würde man denken, da muss es doch eine bundeseinheitliche Regelung geben.
Ja, also weil, wo ist der Unterschied? Also ich sag mal, Pflegebedürftige in Bremen und in Bayern haben ja die gleichen Bedürfnisse am Ende. Also warum nicht einheitliche Vorgaben? Die gibt es aber nicht. Führt eben wieder dazu, da wo es mehr Personal gibt, eigentlich gut, weil eine bessere Betreuung kostet aber Geld und das kann am Ende dazu führen, dass die Kosten eben so unterschiedlich sind. Und um es noch komplizierter zu machen, es kann auch innerhalb eines Bundeslandes nochmal Unterschiede geben, weil am Ende jedes Pflegeheim die Kosten mit der Pflegeversicherung einzeln aushandelt.
Wisst ihr, ich saß so heute Morgen im Auto auf dem Weg zur Arbeit und dachte an meinen nächsten Urlaub und wie viel Geld ich dafür ausgeben kann und habe dann irgendwie gedacht, eigentlich arbeiten wir doch alle irgendwie nur aufs Altwerden zu, dass wir möglichst viel Geld zur Seite gelegt haben, damit wir irgendwie ja gepflegt werden können, damit wir genug Geld fürs Alter haben. Umso trauriger ist es ja, wenn man schon so klug war und das auch konnte, ne, das kann ja auch nicht jeder, sich Geld zurückgelegt hat fürs Altsein einfach und das immer noch nicht reicht. Sowas bei Christel Rothmann, die wohnt in einem Seniorenzentrum in Hilden in NRW.
Ich habe noch nie das Amt gebraucht. Ich habe, wie ich hier reingekommen bin, habe ich 60.000 Euro gehabt. Die sind weg, seit voriges Jahr August.
Das tut mir so leid, ne? Da kriege ich so Gänsehaut, da werde ich so traurig drüber. Was ist mit den Menschen, die sich im Pflegeheim nicht mehr oder gar nicht leisten können, Nadine?
Also wir leben ja zum Glück in einem Sozialstaat. Auch diesen Menschen wird geholfen. Da springt dann in der Regel das Sozialamt ein. Das heißt dann Hilfe zur Pflege. Das ist für ältere Menschen natürlich bitter, die ja jahrelang auch eingezahlt haben. Denn eigentlich war der Grund für die Einführung der Pflegeversicherung ja auch vor Armut im Alter geschützt zu sein und dass man eben nicht zum Sozialamt gehen muss. Das betrifft derzeit aber mehr als ein Drittel der Menschen, die im Pflegeheim leben.
Aber übernimmt dann das Sozialamt automatisch?
Ganz so einfach ist es nicht, ist es ja meistens nie. Also das Sozialamt prüft erstmal, ist die pflegebedürftige Person tatsächlich bedürftig? Muss ihr geholfen werden? Ausschlaggebend sind da so Punkte wie, hoch ist die Rente? Gibt es Einkünfte vom Ehemann oder der Ehefrau? Mieteinnahmen, Kapitalvermögen? Erst wenn das nicht ausreicht, springt das Sozialamt ein. Aber viele stellen sich natürlich auch die Frage, was ist, wenn ich vielleicht ein Eigenheim habe, ein eigenes Haus? Dann muss das in der Regel auch erstmal verkauft werden. Ausnahme kann sein, der Ehepartner lebt noch in dem Haus. Und vereinfacht kann man sagen, es gibt einen Schonbetrag von 10.000 Euro pro Person, der nicht angerechnet wird.
Apropos einspringen, Birte, was ist mit Kindern? Müssen die für ihre Eltern einspringen?
Ja, in bestimmten Fällen schon. Wann? Das ist natürlich gesetzlich geregelt. Kinder müssen ihre Eltern nur finanziell unterstützen, wenn sie mehr als 100.000 Euro brutto im Jahr verdienen. Da spielt dann vorhandenes Vermögen der Kinder, also wenn die jetzt zum Beispiel ein Haus haben, keine Rolle. Außer die Kinder haben das Haus von ihren pflegebedürftigen Eltern geschenkt bekommen. Dann muss man sich nochmal angucken, wie lange liegt das zurück.
Mein Kopf sagt, irgendwann muss doch ein Stopp da sein. Das kann ja nicht immer so weitergehen. Steigen die Kosten immer weiter, Nadine?
Tja, also wenn die Politik nicht gegensteuert, muss man derzeit sagen, ja. Also wenn man sich mal anschaut, wie sich die Kosten in den letzten Jahren verändert haben. 2018 lag der Eigenanteil, also das, was die Pflegebedürftigen selbst zahlen mussten, noch etwa bei 1.700 Euro. Jetzt im Schnitt eben bei etwa 3.100 Euro. Wir haben also fast eine Verdopplung in nur 7 Jahren. Und Experten gehen davon aus, dass das so weitergeht. Nochmal eine Verdopplung in den nächsten 7 Jahren, wenn nichts passiert.
Und was jetzt schon ja klar ist, ist, dass wir mehr Pflegebedürftige in Zukunft haben werden, weil Deutschland einfach immer älter wird. Das bedeutet, die soziale Pflegeversicherung, die ja viele Menschen unterstützt, die wird einfach noch größere finanzielle Probleme bekommen. Das ist vollkommen klar. Der Bundesrechnungshof, der hat sich das mal genauer angeguckt. Der schätzt, dass bis zum Jahr 2029 diese Pflegeversicherung ein Riesendefizit haben könnte. könnte, nämlich 12 Milliarden Euro, also noch größere finanzielle Probleme hat als ohnehin schon. Und das, obwohl die Beiträge ja steigen. Zuletzt zu Jahresbeginn sind die Beiträge wieder angehoben worden. Bedeutet, alle Versicherten müssen mehr Geld bezahlen, auch die Arbeitgeber müssen mehr bezahlen. Bedeutet also eine grundlegende Reform, an der führt eigentlich kein Weg vorbei. Sonst werden die Beiträge zur Pflegeversicherung weiter steigen. Und das ist ja eigentlich was, was die Politik unbedingt vermeiden will.
Entschuldigt bitte, dass ich immer wieder mit meinem Opa anfange, aber wir sind einfach gerade in dieser Situation. Und der wird, nachdem auch meine Oma verstorben ist, zu Hause von uns gepflegt, von der Familie, was auch wahnsinnig, so sehr man alles geben möchte, anstrengend sein kann. Das weiß auch Thomas Lehmann, der auf Pellworm, das ist eine nordfriesische Insel, seine Ehefrau Anke pflegt. Und Thomas Lehmann hat uns mal einen typischen Start in den Tag beschrieben.
Das fängt an mit Windeln wechseln, einmal nachts, dann ja morgens, wenn ich aufgestanden bin, mit dem Hund gelaufen bin. Dann habe ich noch eine Stunde für mich und dann hole ich sie aus dem Bett.
Und der Alltag von Thomas, das ist ein Alltag von ganz vielen Menschen, die zu Hause ihre Angehörigen pflegen, weil die allermeisten Menschen werden eben zu Hause von der Familie gepflegt. Wir haben ja bisher nur über die gesprochen, die im Heim gepflegt werden. Aber es sind mehr als 80% aller Pflegebedürftigen, die eben zu Hause versorgt werden. Nadine, sag mal, aber wer kümmert sich denn um die? Von wem werden die denn versorgt?
Also zu einem großen Anteil, wie du es ja auch bei dir beschrieben hast, von Angehörigen. Oft sind das Frauen, etwa 2/3 der Pflegenden sind Frauen, bei dir wahrscheinlich auch in der Familie?
2 Tanten, ja.
Genau. Und für die Angehörigen ist es natürlich oftmals eine ganz große Belastung. Wir haben über einen längeren Zeitraum pflegende Angehörige begleitet gehabt, auch mit der Kamera. Und die hoffen schon seit längerem auf mehr Unterstützung. Die sagen, dass sie sich nicht gesehen fühlen. Und besonders schwierig ist es natürlich auch, wenn pflegende Angehörige die Arbeitszeit dann reduzieren müssen, um überhaupt die Pflege leisten zu können. Das kann am Ende dann auch zu Armut bei den pflegenden Angehörigen führen. Nicht alle haben ja einen Job, den man im Homeoffice machen kann, um die Pflege dann besser zu organisieren. Also insgesamt sehr anstrengend, kann auch zu Burnout führen. Aber der große Vorteil ist natürlich, wahrscheinlich bei deinem Opa auch so, viele Pflegebedürftige wollen ja zu Hause bleiben. Das wünschen sich ja viele.
Aber ich kann mir das kaum vorstellen, was das für eine Belastung sein muss, wenn du einen Fulltime-Job vielleicht hast oder selbst wenn du ein bisschen reduziert hast und dann kommst du nach Hause und bist einfach rund um die Uhr auch wieder ganz anders nochmal gefordert.
Da gehört so viel Organisation dazu und dazu kommt ja, dass man einfach emotional auch bei der Sache ist. Das sind dann vielleicht die eigenen Eltern und man sieht irgendwie, denen geht es nicht mehr so gut und man denkt, du bist doch mein Vater, du bist meine Mutter und ich bin doch dein Kind. Das tut ja irgendwie auch weh. Welche Unterstützung bekommen denn pflegende Angehörige bitte?
Ja, wenn wir aufs Geld gucken, dann hängt das zum einen vom Pflegegrad ab. Es gibt ja 5 Pflegegrade, also von Pflegegrad 1, das sind so leichte Beeinträchtigungen, bis hin zum Pflegegrad 5, das sind die allerschwersten Fälle. Und wenn man jetzt mal auf Pflegegrad 2 guckt, das ist der Pflegegrad, ab dem man Geld abrufen kann. Das sind so Personen, die auch im Alltag schon auf Hilfe angewiesen sind, zum Beispiel bei der Körperpflege oder wenn es ums Essen geht. Da kann man knapp 350 Euro im Monat bekommen. Das ist Geld, das man dann an die pflegenden Angehörigen weitergeben kann oder an Bekannte, die einem helfen. Das ist die eine Variante. Man kann sich aber auch professionelle Hilfe ja suchen, von einem ambulanten Pflegedienst zum Beispiel. Dafür gibt es aber einen anderen Geldtopf. Wenn wir jetzt bei diesem Pflegegrad 2 bleiben, dann kann man dafür bis zu knapp 800 Euro im Monat bekommen. Das Geld geht dann aber direkt an den ambulanten Pflegedienst. Man kann aber auch eine Mischung aus beidem machen. Also, dass man ein bisschen Geld aus dem einen Topf bekommt und ein bisschen Geld aus dem anderen Topf. Aber dann sind es natürlich nicht die Maximalbeträge aus beiden Töpfen.
Ja, und Pflegegrad 2, was Birte gerade angesprochen hatte, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Das sind ja jetzt Menschen, die nicht die ganz schweren Pflegefälle sind. Also Pflegefälle, die dann bettlägerig sind zum Beispiel, wäre dann eher Pflegegrad 5. Und da gibt es den höchsten Satz, den man da eben bekommen kann an Pflegegeld, 990 Euro. Und das reicht natürlich nicht aus, wenn man dann die Arbeitszeit reduzieren muss oder aufhören muss zu arbeiten.
Weil das natürlich Menschen sind, die wirklich rund um die Uhr Pflegegrad 5 Hilfe brauchen, ne?
Und wenn man in diesem Fall, ist kompliziert, aber eben auch wichtig, wenn man dann in diesem Fall auf einen ambulanten Pflegedienst setzen würde, dann kann man knapp 2.300 Euro bekommen über die Pflegeversicherung. Das Geld geht dann direkt an den Pflegedienst. Da denkt man jetzt auch erstmal, wow, viel Geld. Mhm. Aber auch das reicht in einigen Fällen trotzdem nicht. Genauso wie im Pflegeheim müssen die Pflegebedürftigen auch hier zuzahlen. Und bei einem Ehepaar, das wir begleitet hatten, waren das etwa 3.000 Euro, die sie noch selbst jeden Monat zuzahlen mussten. Obwohl der Ehemann ja auch pflegerische Tätigkeiten übernommen hatte. Also mehrfach in der Nacht aufgestanden ist, beim Essen geholfen hat. Also insgesamt waren das dann Kosten 5.000 Euro für den Pflegedienst bei Pflegegrad 5. Und man musste selber mehr als 3.000 Euro tragen.
Da kriege ich richtig Zukunftsangst, sage ich euch, wenn ich das höre. Aber müsste dann die Politik dann die pflegenden Angehörigen nicht noch besser irgendwie unterstützen?
Ja, die pflegenden Angehörigen sagen natürlich ja, auf jeden Fall. Es gibt da zum Beispiel schon seit längerem die Forderung nach einem Familienpflegegeld, also so eine Art Lohnersatzleistung für die Menschen, die eben ihre Angehörigen pflegen. So ein bisschen ähnlich wie beim Elterngeld. Also wenn Eltern nach der Geburt ihres Kindes zu Hause bleiben können, um sich um die Kinder zu kümmern. Also da ist die Idee, sowas eben auch für pflegende Angehörige einzuführen. Das gibt es bisher nicht. Das Einzige, was es gibt, ist, Betroffene können da ein zinsloses Darlehen beantragen. Das kann man jetzt seit 10 Jahren machen, da wurde das eingeführt und es haben seitdem gerade mal etwa 900 Personen beantragt. Also das zeigt ja schon alles, das hilft nicht wirklich weiter.
Bei mehreren Millionen Pflegebedürftigen.
Genau,
ne?
Also 900 haben das überhaupt nur gemacht. Ein Darlehen bedeutet natürlich auch, ich muss das Geld irgendwann wieder zurückzahlen. Da hat sich auch ein Gremium, das das Bundesfamilienministerium berät, mit auseinandergesetzt. Die sagen auch, nee, das bringt's nicht. Die fordern auch eher, dass es so eine Art Familienpflegegeld gibt, eben ähnlich wie das Elterngeld.
Ja, und eine andere Möglichkeit wäre auch, dass man pflegende Angehörige mehr unterstützt, die eben weiter arbeiten gehen möchten. Das ist natürlich auch sinnvoll, auch für die Einnahmen der Sozialkassen ist es ja gut, wenn die pflegenden Angehörigen weiter arbeiten gehen können und auch einzahlen können. Das geht zum Beispiel, wenn die Pflegebedürftigen, während die Angehörigen dann arbeiten, in einer Tagespflegeeinrichtung betreut werden. Davon gibt es aber viel zu wenige. Wir hatten noch mal mit dem Selbsthilfeverein Wir Pflegen gesprochen und die sagen, dass es nur für etwa 2-3% der Menschen, die zu Hause gepflegt werden, überhaupt einen solchen Tagespflegeplatz gibt. Natürlich viel zu wenig.
Professionelle Pflegekräfte sind so wichtig, das ist so ein toller Job, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Und wenn wir mal in die Zukunft gucken, dann wird Deutschland immer älter. Es gibt deutlich mehr Menschen, die auch gepflegt werden müssen. Haben wir denn überhaupt genug Pflegekräfte, bitte?
Nee, schon jetzt fehlen etwa 130.000 Pflegekräfte. Und wenn wir in die Zukunft gucken, bis zum Jahr 2050, da gibt es Schätzungen, dass das 700.000 Pflegekräfte sein werden, die dann fehlen. Schon jetzt muss man sagen, ohne Pflegekräfte aus dem Ausland geht es nicht. Schon jetzt kommt fast jede fünfte Pflegekraft aus dem Ausland. Und dass die Zahl der Pflegekräfte in den letzten Jahren überhaupt zugenommen hat, das lag ausschließlich an ausländischem Pflegepersonal. Die Zahl der deutschen Altenpflegerinnen und Pfleger, die ist zuletzt sogar leicht zurückgegangen.
So, da denke ich mir dann natürlich, Nadine, okay, man muss den Job attraktiver machen, aber wie? Mir fällt erstmal Geld ein, natürlich. Mehr Gehalt.
Also beim Geld, da wurde ja schon nachgelegt. Da hören wir eigentlich, dass die Pflegekräfte sagen, das ist jetzt schon ganz gut. Aber man kann den Job natürlich auch insgesamt aufwerten, attraktiver machen. Das hören wir ganz oft von Pflegekräften und Ausbilderinnen, die sagen, dass es wichtig wäre, dass Pflegekräfte auch mehr selbst entscheiden können sollen. Ein Beispiel, das uns da genannt wurde: Ein Pflegebedürftiger braucht eine neue Matratze. Eine, die zum Beispiel mehr Druckentlastung bietet. Weil
oft genau, gibt es ja Stellen, weil die viel im Bett liegen, dass man sich da wund liegt.
Genau, also braucht eine spezielle Matratze. Die Pflegekraft weiß auch genau, was dieser oder diese Pflegebedürftige braucht, kann das aber nicht selbst entscheiden. Sie braucht dann nochmal eine Verordnung vom Arzt. Das muss organisiert werden, ist umständlich, kostet wertvolle Arbeitszeit. Das müsste alles nicht sein. Und viele Pflegekräfte aus dem Ausland kennen das so auch gar nicht, wie das bei uns ist, dass sie hier viel weniger dürfen. Das ist nicht attraktiv.
Man könnte auch neue Jobs schaffen für studierte Pflegekräfte, könnte den Job auch attraktiver machen. Ein Beispiel, was da immer genannt wird, ist die sogenannte Community Health Nurse, also übersetzt sowas wie eine Gemeindegesundheitspflegerin. Da ist die Idee, dass es da so eine Person gibt, so eine Art Anker, eine Ansprechpartnerin für die Pflege in einer Gemeinde, einem Dorf, einem Landkreis, die einfach sehr viele Player aus der Pflege miteinander vernetzt. Also von der Nachbarschaftshilfe, die man eben nach nebenan gehen kann und gucken kann, ob da jemand hilft. Hilfe braucht, bis hin tatsächlich zur medizinischen Versorgung, zu den Ärzten. Sie guckt, ob die Pflege wirklich vor Ort läuft, kann auch selbst Hausbesuche machen. Das gibt es bisher aber nur in Modellprojekten. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass die Kommunen selber Jobs schaffen könnten. Es gibt da ja insgesamt auch so eine Debatte, sollten Kommunen, also sollte der Staat sich wieder mehr einbringen in die Pflege? Denn inzwischen läuft ja vieles über private Pflegeanbieter. Könnte man, wenn man will, natürlich auch anders organisieren. Da gibt es aber eben ganz unterschiedliche Ansichten.
Wir hören also bei allem, was ihr jetzt gerade erzählt habt, die Herausforderung ist groß. Die Politik hat das Problem erkannt. Und wenn man Nina Wagen hört von der CDU, Bundesgesundheitsministerin, was sie am 7. Juli gesagt hat zur Pflegereform, dann klingt es erstmal ganz gut.
Wir brauchen kein Reformchen, wir brauchen eine grundlegende Reform. Die Reform muss sitzen. Wir brauchen endlich ein nachhaltiges Pflegekonzept. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass sie im Pflegefall unterstützt, dass sie nicht überlastet werden.
So, bisher wurde aber wenig getan. Nadine, was will die neue Regierung jetzt tun? Wird jetzt alles anders?
Also da muss man sagen, auch für uns, die wir uns mit der Gesundheitspolitik befassen, ist das noch eine ziemliche Blackbox, was die neue Regierung da machen will.
Wenn wir das mal wüssten. Ne?
Genau. Also wir haben natürlich auch noch mal im Koalitionsvertrag geschaut und die schwarz-rote Koalition hat es da ziemlich offen gelassen. Sie will, dass eine Arbeitsgruppe in diesem Jahr Vorschläge erarbeitet und die ist vor ein paar Wochen erst eingesetzt worden. Und die Aussagen, die es bisher in der Politik dazu gibt, die sind schon noch sehr vage. Zum Teil auch widersprüchlich, denn einerseits heißt es immer, die Pflegebedürftigen und die Angehörigen sollen entlastet werden. Aber langfristig soll es auch nicht mehr Geld kosten. Und Kritiker sagen jetzt schon, naja, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis. Also die Skepsis ist groß, was dabei rumkommt, liegt auch daran, dass es nicht die erste Arbeitsgruppe ist, die sich darum kümmert. Gab es auch schon in der letzten Legislatur unter SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Vor circa einem Jahr hatte diese Arbeitsgruppe ihre Vorschläge vorgelegt. Umgesetzt wurde davon nichts. Also mal sehen, wie es jetzt mit dieser Koalition läuft.
Also ich glaube, der Stapel an Vorschlägen, der im Gesundheitsministerium da irgendwo auf dem Tisch liegt, der ist schon ziemlich groß.
Wir wissen also noch nicht, was die Regierung will, aber wir hören ja, ihr beide, ihr kennt euch gut aus. Wir können ja mal schon mal darüber sprechen, wie Lösungen aussehen könnten, bitte.
Ja, ganz grob gibt es eigentlich nur zwei Varianten. Entweder man gibt noch mehr Geld rein ins System oder man muss auf der anderen Seite irgendwo Leistungen kürzen, irgendwas streichen. Woher, wenn wir uns das angucken, könnte mehr Geld für die Pflegekassen kommen? Wenn wir jetzt mal Beispiele nennen, aus dem Bundeshaushalt zum Beispiel, also einfach mehr Steuergeld. Eine andere Wirklichkeit wäre, dass die Beiträge einfach weiter steigen für alle. Dritte Möglichkeit wäre, dass man besser Verdienende mehr bezahlen lässt. Technisch würde das dann bedeuten, dass man die Beitragsbemessungsgrenze anheben muss. Die Details erspare ich euch mal an der Stelle. Also mehr Geld rein ins System wäre die eine Sache. Da sagen natürlich Pflege- und Sozialverbände, das finden wir gut, das ist wichtig. Da muss mehr Geld reinfließen. Dann gibt es die andere Seite, eine andere Möglichkeit, nämlich was zu streichen, um die klammen Pflegekassen zu entlasten. Das wollen zum Beispiel die Arbeitgeberverbände. Die haben zuletzt einen, wie ich finde, ziemlich radikalen Vorschlag gemacht. Sie schlagen vor, dass es eine sogenannte Karenzzeit geben könnte.
Ui, Karenzzeit klingt nett.
Klingt erstmal nett, ist aber gar nicht so nett, wie ich finde. Würde nämlich bedeuten, dass man zum Beispiel im ersten Jahr der Pflegebedürftigkeit gar kein Geld aus der Pflegeversicherung bekommen würde, sondern man müsste sich da erstmal selbst organisieren.
Ja, man muss nur die richtigen Worte finden, die erstmal nett klingen. Aber wie wahrscheinlich ist denn das alles, Nadine?
Also die Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU sagt derzeit zu allem reichlich wenig, sagte ja Blackbox. Sie sagt auf fast jede Frage keine Denkverbote, aber eben nichts Konkretes. Aber Einsparungen wie so eine Karenzzeit, das ist doch eher unwahrscheinlich. Das wäre schon eine sehr unpopuläre Maßnahme. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sowas als Bundesgesundheitsministerin verantworten wollen würde.
Es gibt natürlich auch schon so ein paar Ideen, über die aber auch keiner so richtig öffentlich sprechen möchte. Wir haben uns da natürlich in den letzten Wochen und Monaten auch intensiv umgehört, aber die meisten erzählen einem alles nur so hinter verschlossener Hand, so hier, könnte ich mir vorstellen. Aber vieles ist einfach unpopulär, wenn man sagt, hier Leistungen kürzen, zum Beispiel für die, die noch nicht so wirklich pflegebedürftig sind, so Pflegestufe 1 vielleicht eher oder Pflegestufe 2, da könnte man doch vielleicht ein bisschen was kürzen. So hinter verschlossenen Türen oder so, da sagen einem Leute das schon mal. Aber dass damit jetzt wirklich jemand rausgeht und sagt, ja, so machen wir es, das traut sich bisher keiner. Und wenn wir jetzt auch mal zurückgucken, die letzten Gesundheitsminister, die haben ja auch eher mehr Leistungen auf den Weg gebracht und eine große Reform einfach aufgeschoben. Und die Probleme, die sind natürlich jetzt immer größer geworden und der Reformdruck ist jetzt eben riesig.
Naja, und Birte hat es ja angesprochen, es gibt natürlich die Möglichkeit, mehr Geld ins System reinzugeben. Aber dass Besserverdienende mehr einzahlen müssen, das will die Bundesgesundheitsministerin von der CDU eher nicht, hat sie schon durchblicken lassen, kommt also wohl auch nicht, obwohl die SPD das prinzipiell gut heißt.
Wäre nochmal so ein bisschen Konfliktpotenzial
genau,
zwischen den beiden Koalitionspartnern.
Was sie sich aber vorstellen könnte, wäre eben mehr Steuergeld ins System zu geben, kurzfristig, damit es erstmal weiterlaufen kann, ohne weitere Beitragserhöhungen, bis dann eine große Reform überhaupt erstmal kommt. Aber schon selbst das ist ein Problem. Darüber
also kurzfristig Geld zu bekommen, selbst das ist schon ein Problem.
Genau. Und darüber verhandelt sie gerade mit dem Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD, mehr Steuergeld zu bekommen, konnte sich bisher aber nicht durchsetzen. Also kurzfristig sieht es nicht so aus, dass sie da so viel Steuergeld bekommt, wie sie sich dafür wünscht.
Und was hört ihr von der neuen Kommission, Birte? Sind das auch Vorschläge, die sie sich hier angucken?
Ja, die haben ganz verschiedene Prüfaufträge bekommen. Soll ja alles geprüft werden. Mhm. Zum Beispiel auch, ob man die Eigenanteile, also das, was die Pflegebedürftigen selbst zahlen müssen, ob man das irgendwie deckeln kann. Das ist zum Beispiel der SPD ganz wichtig, stand da auch im Wahlprogramm. Dann gibt es ja eben diese Idee des Familienpflegegeldes, also was ein bisschen ähnlich ist wie das Elterngeld. Auch das soll geprüft werden. Aber beides, sowohl wenn man sagt, man möchte diese Eigenanteile deckeln, als auch so ein Familienpflegegeld, das würde erstmal Geld kosten. Und ich weiß nicht, wie das zusammengehen soll, wenn die Ministerin gleichzeitig sagt, na, mehr kosten darf es eigentlich nicht.
Naja, und dann hört man von der Union zuletzt auch immer häufiger das Wort Eigenverantwortung, mehr private Vorsorge. Also das ist der Union ganz wichtig. In diese Richtung hatte sich ja auch Kanzler Friedrich Merz schon mehrfach geäußert, auch bei uns im ARD-Interview hat er gesagt, also da ging es um Kranken- und Pflegeversicherung, dass man auch über das Leistungsniveau sprechen müsse. Klingt auch noch recht nett. Er wollte nichts Konkretes zu Kürzungen sagen, aber das geht schon ein bisschen in die Richtung, muss man sagen. Und Merz hat dann noch gesagt oder gefragt, wo hört Eigenverantwortung auf und wo geht sie in Solidarität über? Also diese Grenzen müssten aus seiner Sicht neu gezogen werden. Und da kann man schon sagen, das sind andere Töne, als wir sie unter einem Ex-SPD-Kanzler Scholz hatten und unter einem Ex-Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD.
Ja, wenn es wirklich in diese Richtung gehen soll, dann muss man natürlich auch die Frage stellen, wie soll das denn sozialverträglich klappen? Also da fehlen auch noch die Antworten, weil wenn man jetzt sagt, hier alle müssen noch ein bisschen mehr privat vorsorgen oder überhaupt privat vorsorgen, dann sind für einige 50 Euro im Monat noch mal zusätzlich zur Seite zu legen, um
also da duckt sich die Union weg, ne?
Ja, für die Pflege vorzusorgen. Also da gibt es eben auch noch keine Antworten drauf. Wäre denn noch eine Frage, wie vielleicht diese Kommission oder hinterher natürlich auf jeden Fall die Regierung beantworten müsste. Es klingt auf jeden Fall, was wir auch vom Bundeskanzler Friedrich Merz hören, inzwischen anders, als er als Oppositionsführer geklungen hat. Wir haben nämlich auch noch mal ins ARD-Sommerinterview vom letzten Jahr reingehört. Da hat er damals als Oppositionsführer noch gesagt, die häusliche Pflege, die muss auf jeden Fall gestärkt werden.
Das klingt wirklich so, als könnte man das alles ewig prüfen, als könnte man das ewig durchspielen. Wann gibt's denn mal Ergebnisse, bitte?
Ja, die Gesundheitsministerin Nina Wagen, die will, dass zumindest bis Ende des Jahres mal Eckpunkte von dieser Kommission auf dem Tisch liegen. Und vorher sollen auch noch Verbände, Selbsthilfeorganisationen, Leute aus der Praxis angehört werden. Und aus meiner Sicht gibt es da ein paar entscheidende Fragen. Zum einen, wie weitreichend sind denn diese Vorschläge wirklich? Können die echt das Problem lösen? Wir haben es ja ein bisschen beschrieben, es ist wirklich groß. Also ist das, wie die Ministerin angekündigt hat, denn wirklich eine Chance auf eine echte Reform und nicht nur auf ein Reformchen? Und die zweite Frage ist für mich dann, was folgt denn daraus? Was wird denn umgesetzt? Weil wir haben ja auch schon gesagt, es gibt schon eine Menge Vorschläge, aber wie schnell werden dann am Ende tatsächlich Gesetze daraus? Werden die auf den Weg gebracht? Wie schnell? Denn an Vorschlägen mangelt es eben nicht, aber bisher wirklich an der Umsetzung.
Tja, und man kann schon sagen, dass wir da jetzt an einem Scheidepunkt sind, wenn man nochmal auf die Geschichte schaut. Die Pflegeversicherung wurde vor 30 Jahren eingeführt. Gibt es also seit 30 Jahren. So wie es jetzt ist, funktioniert es nicht mehr. Schon gar nicht, wenn man dann darauf schaut, dass die Zahl der Pflegebedürftigen ja weiter steigen wird. Die Ausgaben werden steigen. Also jetzt kommt es wirklich drauf an, findet die Politik eine Lösung?
Ich muss erstmal ein bisschen durchatmen, glaube ich. Es ist ein wahnsinnig komplexes Thema, dieses Thema Pflege. Nicht nur emotional, sondern man muss auch irgendwie gucken, was mache ich jetzt, wie am logischsten wirklich zu Hause pflegen, vielleicht doch in ein Pflegeheim. Wie viel Geld habe ich überhaupt? Ich hoffe, dass euch dieser Podcast, dass euch diese Folge ein paar Fragen beantworten konnte. Ihr habt auf jeden Fall alles dafür getan, Birte und Nadine, dass man es wirklich besser verstanden hat. Vielen Dank dafür, dass ihr euch da so tief reingegraben habt und so Fragen so einfach wie möglich beantwortet habe. Danke, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Gerne. Ich werde die Folge auf jeden Fall meiner ganzen Familie empfehlen, weil ich weiß, dass sie ganz viele Fragen beantwortet, die meine Familie gerade umtreibt. Wenn ihr sagt, mich umtreibt noch ein ganz anderes politisches Thema, da habe ich Fragen zu, das möchte ich gerne erklärt bekommen. Es ist wahnsinnig kompliziert, sonst wenn ich mir das alleine erkläre, ist gar kein Problem. Wenn ihr Fragen zur Politik habt, dann schickt sie uns doch gerne. Schickt eine Mail an berlincode@ard.de oder schickt eine Sprachnachricht über WhatsApp an 030 22 88 22 88. Und falls ihr euch manchmal fragt, wenn ihr Nachrichten verfolgt, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun, dann haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen stellt sich genau diese Frage. Da sprechen dann jeden Morgen zwei Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands miteinander über die Nachrichtenthemen, die bei ihnen gerade eine Rolle spielen. Das kann zum Beispiel sein, hey, darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung eigentlich besuchen, um zu schauen, ob sie wirklich krank sind? Oder auch, warum sind Skipässe an manchen Tagen teurer als an anderen? 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen findet ihr überall in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und natürlich findet ihr auch den Berlin-Code in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche geht es dann wieder um das Sommerinterview vom Sonntag. Das sein wird mit Felix Banaschak von den Grünen. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt die uns gerne auch an berlincode@ard.de oder auch gerne per Sprachnachricht. Vielleicht landen ja dann eure Fragen im ARD-Sommerinterview. Ich bin Sally Kaya. Ich danke euch fürs Zuhören.